Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Rost und Stahl. Wir reden heute über Zwerge, über Fantasiereiche, ja, über Metal, über Opern und wir sind an einen Ort des alten Schaffens sozusagen zurückgekehrt und wir, ja, auch quasi alt. Ich begrüße bei mir hier den Mattes. Hallo Mattes.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Hoshi. Wir haben uns ja schon so ein bisschen drauf gefreut und du hast es ja auch schon angeteasert, dass wir jetzt noch eine Folge machen wollen. Worum es geht, hattest du, glaube ich, auch schon bekannt gegeben. Und wir sitzen hier in altbekannter Wirkungsstätte. Tatsächlich hat sich unser Podcast hier gegründet.
Das stimmt,
ja. Wir sitzen hier im legendären Waggon bei mir zu Hause.
In Beckum. Go all the way to the Waggon, sag ich.
Ja. Back to the roots.
Ja, das ist echt schön. Ey. Hier ist hier so ein Dienstagabend, das heißt, das ist jetzt hier nicht mal so ein Besäufnis. Wir haben uns jetzt wirklich nur getroffen hier zum Aufnehmen. Ne?
Mhm. Aber ja, so ein alkoholfreies Bierchen am Start, aber ansonsten sind wir heute ganz brav. So ungewohnt, wenn wir im Waggon sitzen.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, und wir hatten, ja, ich weiß gar nicht, wie kam die Idee, ne? Als wir letztes Mal zusammen aufgenommen haben, ja. Da haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen drüber gequatscht.
Ja, ne? Dass man nochmal was machen könnte. Und dann hatten wir uns vorher gar nicht allzu langer Zeit, vor 3-4 Wochen bei dir getroffen, auf so einen bierseligen Abend. Und da gärte so ein bisschen die Idee, dass wir doch mal über das legendäre erste Album von Avantasia reden könnten.
Genau, Avantasia. Da können wir gleich mal ein bisschen drüber ausschweifen, was wir da so für eine Beziehung zu haben zu der Truppe. Mhm. Bevor wir da reingehen, Mattes, erstmal die Standardfrage. Wie geht's dir? Was macht das Leben?
Ja, sehr gut. Tatsächlich hat sich jetzt nicht so viel seit dem ereignet, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, geschweige denn seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Die Tage sind sehr arbeitsam, aber ich bin mal wieder ein bisschen dazu gekommen, Metal zu hören. Unter anderem auch noch einige Male dieses wunderbare Album durchgehört, über das wir heute sprechen werden. Ein paar neue Eindrücke bekommen, ein paar Sachen, die du vor kurzem im Podcast empfohlen hast. Das neue Unleashed-Album. Super Ding, kann ich schon mal direkt sagen. Und mir geht es soweit super und ich habe mich sehr auf die Aufnahme heute gefreut.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Ich habe mich da auch extrem drauf gefreut und habe auch die ganze Woche praktisch nichts anderes gehört als Avantasia. Ja, alte Zeiten. Mattes, was hast du für ein Verhältnis zu Avantasia? So erstmal auf so einer Highfly-Ebene vielleicht.
Ja, also gar nicht so ein großes wie zur Hauptband des Hauptprotagonisten Toby Sammet. Eigentlich Edguy, das war ja so ein bisschen, wer auch die frühen Folgen kennt, so meine erste Berührung im richtigen Power-Metal-Bereich. So mit einer der ersten Bands, die ich so in dem Bereich auch gesehen hatte. Natürlich wird man dann zwangsläufig, wenn man Edguy verfolgt, auch auf das Projekt Avantasia aufmerksam und ja, aber tatsächlich weniger oft gehört als Edguy, aber so insbesondere das erste Album, vielleicht so die ersten beiden Alben, das sind schon so Dinger, die man sich dann so im Nachhinein angeeignet hat und für mich heute auch zu den sehr wichtigen Dingen zählen, die Tobi so gemacht hat neben Edguy und mittlerweile ja auch, glaube ich, größer ist, wenn man mal schaut, wo die heute so stehen, mit wem die alles zusammenarbeiten, mit wem die damals, wie wir gleich auch in der Folge hören werden, schon damals auch zusammengearbeitet haben. Das ist halt so ein richtiger Tausendsasser. Gut, die Musik hat sich vielleicht auch ein Stück weit gewandelt, nicht komplett, aber so, er ist ja auch etwas rockigere Wege jetzt mit den neueren Veröffentlichungen gegangen, aber für mich immer eine Band, die ich gern gehört habe, die ich auch in Zeiten, in denen ich nicht so viel Power Metal gehört habe, immer mal wieder gerne aus der Schublade gekramt hatte. Und so braucht es gar nicht viel Überredungskunst, mit mir eine Folge über Avantasia zu machen.
Ja, ich habe ja zu der Band tatsächlich nur eine spezielle Beziehung, weil die ist ja 2001 rausgekommen, hören wir ja gleich alles auch noch im Detail. Das war eine der ersten, die ich mir tatsächlich selber gekauft habe. Jetzt nicht die erste, auch nicht unter den ersten 10 oder so, aber war eine der frühen Alben, wo ich auch drauf gewartet habe. Habe ich vorher Metal Hammer oder so gelesen, dass die kommt. Und bin dann relativ kurz nach Release mit dem Zug nach Essen gedübelt und habe dann da in einem der Shops, ich weiß wirklich nicht mehr wo, habe ich mir die dann zugelegt. Ich glaube im Wotan oder so tatsächlich noch. Mhm. Und ja, habe ich mich sehr drauf gefreut damals. Hatte sehr viel im Vorfeld schon gelesen darüber. Konnte mir da nichts drunter vorstellen, aber ich fand so die Idee mega gut. So dieses, wir machen eine Metal-Oper. Und ja, das war schon irgendwie cool.
Ja, definitiv ein interessantes Konzept, auch heute noch. Ne? Also ich finde auch ein Thema, was sich in der Qualität und der Machart auch auf jeden Fall noch nicht ausgelutscht hat, auch wenn es später Bands gab. Ich werf mal so Rhapsody auf Fire mal so in die Waagschale. Das ist auch eine Band, die, sag ich mal, so Alben in diesem Stil macht. Ne? Auch so ein bisschen epischer mit Geschichten dahinter, mit Gastauftritten. Also da gibt es jetzt natürlich heute schon so einige Bands mehr, aber man könnte schon so sagen, dass das damals so ein kleines Novum gewesen ist.
Ja, zumindest so in dem Power-Metal-Bereich, ne? Weil ich würde mal jetzt den ewigen Vergleich reinschmeißen. Irion aus den Niederlanden, hier von Arjen Lukasson, ist ja so ein bisschen ähnlich, die Idee. Ne? Der hat ja auch immer so größere Stories dann gehabt, die er dann meistens über ein Album, aber auch schon mal über zwei, meine ich, gemacht hat, ne? Und die Idee ist ja so ein bisschen die gleiche. Du hast einen so einen Main-Man und der holt sich dann da so seine Musiker und Gastmusiker dann da rein. Ich meine, bei Avantasia waren es ja nachher wirklich Größen dann, die er da drin hatte. Ne? Das war ja dann bei Irion häufig dann eher so lokale Geschichten, ne? Also so niederländisch vor allen Dingen. Ne?
Aber auch trotzdem schon so in den ein oder anderen namhaften Zeitgenossen hat man da auch schon gehört.
Ja, vor allen Dingen jetzt auch in den späteren Werken so, ne? Und ich meine, bei Avantasia jetzt bei der ersten Platte, da wirst du mir ja gleich nochmal erzählen, wer da so alles drauf ist. Das habe ich nämlich auch so ein bisschen vergessen. Aber apropos Niederlande, da haben wir natürlich auch eine dabei, ne? Die Anna, die. Also so ganz kommt man da, glaube ich, wenn man über Power Metal redet, nicht drum rum, wenn er so ein bisschen Holland drin hat, ja. Ja, nee, also habe ich mich auch sehr drüber gefreut und ich finde ja dieses Konzept, wenn wir gleich mal über die Geschichte reden, das ist ja schon so ein bisschen hart so hier an der unendlichen Geschichte orientiert oder so.
Ja, es hat Elemente aus vielen Bereichen. Ne? Klar sieht man da so ein bisschen Tolkien drin, ne? Es gibt Zwerge, es gibt Elfen. Das ist so eine Geschichte, die werden wir gleich auch mal zum Besten geben, worum es denn genau geht. Die hättest du auch verfilmen können. Ne? Also das wäre auch jetzt wahrscheinlich kein so schlechter Fantasy-Streifen geworden.
Ja. Ja, dann würde ich dir tatsächlich an der Stelle mal das Wort erteilen, weil du hast das ja hier groß durchgeskriptet.
In altbekannter Manier, aber tatsächlich gab es da gar nicht so viel zu tun. Ich meine, das ist eine Band, die man schon länger kennt. Gerade das Album hat man natürlich auch schon entsprechend oft gehört. Aber ich hatte einfach, weil ich Bock hatte, das auch noch jetzt einige Male die letzten Tage so für mich nochmal rotieren lassen. Nochmal ein paar Songs wiederentdeckt. Und ja, auch die Geschichte, die hat man sich bestimmt schon mal durchgelesen, wenn man sich mit dem Album schon mal in der Vergangenheit beschäftigt hatte. Es war mir ein kleiner Genuss, mich dem Thema nochmal etwas intensiver zu widmen.
Kleine Abgrenzung, wir beschäftigen uns heute tatsächlich nur mit Teil 1 der Metal Opera. Es gab ja einen Teil 2, der ein paar Jahre später erschienen ist. Und ich glaube, ein Jahr später oder so.
2002 müsste das rausgekommen sein, ja.
Aber wir beschäftigen uns tatsächlich nur mit Teil 1. Und ja, je nachdem, wie viel Bock ihr darauf habt, reden wir dann irgendwann bestimmt auch nochmal über Teil 2.
Ja, genau,
aber
könnt uns dann ja, wenn ihr die Folge gehört habt, mal ein Feedback dalassen, ob es euch nach einem zweiten Teil verlangt und was das Volk möchte, soll es dann vielleicht auch bekommen. Dann könnte man ja nochmal einen zweiten Teil über das zweite Album machen.
Ich grüße jetzt an der Stelle schon mal unseren Hörer Sacred Heart, weil ich weiß, dass das eine deiner Bands ist. Also generell Power Metal ist ja so deins und ich hoffe, dass wir dir damit hier heute ein kleines Geschenk machen können, weil wir haben ja wirklich viel über härtere Spielarten in letzter Zeit geredet.
Genau.
Aber jetzt mal wirklich deutscher Power Metal at its best.
Die Mattes. Folge ist für dich und für alle anderen lieben Hörer, die an Power Metal gefallen finden. Und für alle anderen, die das scheiße finden.
Genau, ihr müsst hier durch. Ja, ich meine, da scheinen sich die Geister dran, ne? Machen wir uns nichts vor. Also so live habe ich da auch schon häufig gehört, boah, das kannst du ja nicht anhören und furchtbar. Und ne, also da gibt es genug Leute, die das auch gar nicht mögen. Aber
also da wirst du keinen mit bekehren können, denke ich. Ne? Wer da mit der Thematik so grundsätzlich nichts anfangen kann, für den wird das hier heute wahrscheinlich auch nichts sein. Aber ich finde so an sich, es war schon genreprägend.
Ja, ich denke auch. Ja, dann, womit willst du anfangen?
Wir steigen mal ein bisschen mit der Band ein. Allerdings würde ich die Bandgeschichte jetzt mal auf das reduzieren, auf den Wirkungsbereich der ersten beiden Alben. Danach ging die Geschichte ja noch viele Jahre weiter bis heute. Heute immer noch eine große Nummer, spielen Headliner-Position auf Festivals. Das klammern wir hier mal so ein bisschen aus. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was über Avantasia. Also lauschst du mir, lieber Hoshi?
Ich lausche. Ich lehne mich jetzt zurück mit meinem alkoholfreien Bierchen und lausche.
Großvater erzählt. Also Avantasia, für die es nicht kennen, ist ein Ortsstar-Projekt des deutschen Metal-Sängers und Komponisten sowie Produzenten Tobias Sammet. Der ist auch als Sänger der Metal-Band Edguy bekannt. Die Band verkaufte schätzungsweise mittlerweile, dürften es mehrere Millionen Tonträger weltweit sein. und Tendenz steigend, weil der Output ist immer noch relativ hoch, würde ich sagen. Im Jahr 99, während Edguy mit Theater of Salvation unterwegs war, also eines der früheren Alben, entwickelte Tobias Sammet die Idee für ein Konzeptalbum, das zahlreiche Gastmusiker einbeziehen sollte. Und nach Abschluss der Tour verwirklichte er dann dieses Vorhaben und brachte dafür auch namhafte Künstler der Metal-Szene zusammen, wie wir später hören werden. Nur mal, um ein paar Namen schon mal zu droppen, darunter war auch unter anderem der ehemalige Halloween-Sänger Kai Hansen und Michael Kiske. Zunächst erschien dann 2001 eine EP mit dem Titel Avantasia, die enthielt 4 Stücke und im Juli 2001 folgte dann schließlich das erste vollständige Album The Metal Opera und die Fortsetzung Part 2 erfolgte dann im September 2002, also etwas über ein Jahr danach. Und der Name der Band Avantasia setzt sich aus den Begriffen Avalon und Phantasia zusammen und beschreibt eine Welt jenseits der menschlichen Vorstellungskraft. Und Avalon, das spielt ja in dieser ganzen Artus-Saga so eine große Rolle. Ne? Man kennt ja auch diesen Bestseller von früher, Die Nebel von Avalon. Mhm. Bestimmt viele von euch auch schon gelesen. Und
man könnte auch Phantasia sagen.
Phantasia, genau. Ja, und obwohl Avantasia als Metal-Oper bezeichnet wird, trifft diese Bezeichnung nur bedingt zu. Es gibt zwar eine durchgehende Handlung und deren Figuren jeweils auch von unterschiedlichen Sängern verkörpert werden, doch das Projekt ist eigentlich so stärker musikalisch als theatralisch geprägt, was ja für so eine Oper eigentlich bezeichnend ist. Und musikalisch bewegen sich die Stücke überwiegend so im melodischen Power-Metal, erweitert um sehr orchestrale Elemente. Es gibt auch natürlich Bezüge zum Symphonic Metal. Grenzen sind ja auch oft gerne fließend. Ne, ist immer schwer, so alles unter einem Hut zu bringen. Und der erste Projektabschnitt, The Metal Opera, umfasst insgesamt 2 CDs mit insgesamt 23 Titeln. Das wären dann Teil 1 und 2. Und heute geht es ja eben nur um den Teil 1 mit 13 Songs am Start. Und darin wird die fiktive Geschichte des Dominikanermönchs Gabriel im frühen 17. Jahrhundert erzählt, der sich in den Wirren der Hexenverfolgung wiederfindet und in einen Gewissenskonflikt gerät, als seine Stiefschwester Anne angeklagt wird. Und zur genauen Handlung habe ich euch auch ein bisschen was mitgebracht. Wir erzählen mal so ein bisschen die Geschichte des Albums hier. Dir war auch, denke ich, schon mal im Vorfeld bekannt, dass das Ganze auch eine Geschichte hat und so grob Klar. hast du dich auch schon mal, glaube ich, mit der Geschichte auch auseinandergesetzt.
Also tatsächlich bei Erscheinen natürlich damals schon, ne? Also ich habe auch das Booklet, ich habe hier tatsächlich die CD auch mitgebracht und habe ich mir natürlich damals auch alles durchgelesen und klar, die Story kannte ich soweit. Und ich war immer so ein bisschen irritiert, weil Oper ist ja eigentlich schon sehr festgelegt, so vom Genre her. Mhm. Aber ist ja gerade schon erklärt, so richtig ist es ja das auch nicht. Ne? Also, weil in der Musik spiegelt sich, glaube ich, auch die Handlung nicht so eins zu eins wieder. Ne? Also da mag ich mich täuschen, aber ich meine, da sind Lücken drin, die man ohne das Booklet meine ich nicht mitkriegen. Das ist ja bei einer Oper tendenziell anders.
Ja, ne? Also ich denke, du könntest die Handlung, so wie sie, glaube ich, von dem Verfasser beabsichtigt, ist jetzt vielleicht mit den Songs ja schwer so eins zu eins nachzeichnen.
Ja, also im Groben vermutlich schon, aber im Detail dann tendenziell eher nicht. Ne? Ohne jetzt wirklich jeden einzelnen Song die Lyrics gerade parat zu haben.
Obwohl du hast das Booklet hier jetzt gerade wirklich ausgepackt.
Ja, also ich bin Zeuge. Ich blätter hier gerade durch, ich guck's mir gerade an. Ja. Ist übrigens sehr schön, aber da reden wir dann gleich drüber.
Ja, genau, da können wir auch noch ein bisschen was zu sagen zum Artwork, zum Booklet.
Ja.
Soll ich ein bisschen mal was unseren Hörern über die Handlung erzählen?
Ja, bitte.
Okay, also jetzt kommt der Plot. Spoiler-Alarm. Ich erzähle auch, wie es ausgeht. Zumindest wie der erste Teil ausgeht. Und Abschluss werden wir uns dann, wie gesagt, mit dem Artwork befassen, mit der Band, nochmal mit den Protagonisten, die wir haben, bevor wir dann an die Track-by-Track-Besprechung gehen, wie ihr es von uns kennt und liebt.
Oh ja.
Also zur Handlung. Im Mittelpunkt der Handlung steht Gabriel Leimann, ein junger Novize des Dominikanerordens im Mainzer Kloster. Und die Geschichte spielt im Jahr 1602, eine Zeit der Hexenprozesse, das öffentliche Leben geprägt haben. Und auch Gabriel beteiligt sich zunächst daran, doch als seine eigene Stiefschwester Anna der Hexerei beschuldigt wird und auf ihr Urteil wartet, gerät er in einen tiefen inneren Konflikt. Auf der Suche nach Antworten schleicht er sich in die Klosterbibliothek, wo er ein verbotenes Manuskript liest. Sein Lehrer, Bruder Jakob, ertappt ihn, jedoch lässt er ihn einsperren.
Ist das eigentlich Zufall, dass der Bruder Jakob heißt?
Ich denke nicht.
Frère Jacques. Ist das auch Zufall, dass das 1602 spielt? Anno 1602 sozusagen.
Hat er wahrscheinlich früher gezockt.
Ich weiß gar nicht, war das Spiel da schon raus? Ja doch, ne, oder?
2001? Das müsste die Zeit so gewesen. Ja, also es müsste schon in den späten 90er Jahren rausgekommen sein. Bin mir ziemlich sicher. Ein paar Jahre zuvor wahrscheinlich sogar. Im Kerker trifft Gabriel dann auf den geheimnisvollen Druiden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Lugaid Vandroy. Dieser berichtet ihm von einem verborgenen Dimension namens Avantasia, die in großer Gefahr schwebt. Vandroy verspricht Anna, bei der Flucht zu helfen, wenn Gabriel sich im Gegenzug bereit erklärt, die bedrohte Welt zu retten. Gemeinsam gelingt ihnen die Flucht aus dem Kloster und Vandroy führt den Novizen zu einem alten Steinkreis, in dem ein Portal verborgen ist und durch dieses Tor wird Gabriel in eine fremde Welt geschickt. Zur selben Zeit reist der Mainzer Bischof Johann Adam von Bicken zusammen mit Bruder Jakob und dem Vogt Falk von Kronenberg nach Rom, um Papst Clemens VIII. Zu treffen.
Übrigens, den gab es wirklich.
Ja, ja, den gab es wirklich, genau, da hätten wir gleich auch eine
Und er kleine... lebt auch zu der Zeit, tatsächlich.
Ja, also nicht ja, alles ich, ist ja, frei erfunden.
Ich nehme dir deine ganze
Post weg. Nee, alles gut, aber es ist nicht alles frei erfunden. Was lassen wir offen?
Ja, genau. Recht, ja, 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 nee, das kann man nicht erkennen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Genau. Und in ihrem Gepäck befindet sich das verbotene Buch, das Gabriel zuvor studiert hatte. Laut Überlieferungen ist es das letzte von 7 Teilen eines Siegels, das demjenigen, der es zum Turm im Zentrum Avantasias bringt, uneingeschränkte Weisheit verleihen soll. Bei seiner Ankunft in Avantasia begegnet Gabriel dem Elfen Eldarin und dem Zwerg Regrin. Sie klären ihn über den bevorstehenden Krieg gegen die dunklen Mächte auf und warnen vor dem Plan des Papstes. Sollte das Siegel tatsächlich vollendet werden, würden die Verbindungen zwischen der Menschenwelt und Avantasia zerbrechen, mit katastrophalen Folgen für beide Seiten. Gabriel macht sich daher auf, das Vorhaben zu vereiteln. Er erreicht den Turm im entscheidenden Moment und schafft es, das Siegel an sich zu nehmen, während der Papst mit einer rätselhaften Stimme aus dem Inneren des Bauwerks verhandelt. In dem Chaos, das daraufhin ausbricht, gelingt es Gabriel, das Artefakt in Sicherheit zu bringen und in die Stadt der Elfen zurückzukehren. Wie gesagt, wir lassen es eurer Fantasie herauszufinden, was frei erfunden ist und was damals so wirklich passiert ist.
Darf ich raten, die Stadt der Elfen ist bestimmt echt?
Korrekt. Ja, das ist so zusammengerafft der Plot des Albums. Das bildet den ganzen Part 1 der Metal-Oper ab. Wie gesagt, sollten wir da mal einen zweiten Teil machen. Wenn der erste euch gefallen hat, würden wir euch dann natürlich auch erzählen, wie es dann weitergeht. Über das Album selber hatten wir schon gesagt, veröffentlicht wurde das Ganze 2001 über AFM Records und Century Media Records. Ist, glaube ich, nur als CD damals erschienen, könnte mittlerweile, oder bin ich mir ziemlich sicher, auch als LP-Repress nochmal rausgekommen sein.
Tatsächlich habe ich es nicht recherchiert.
Würde mich aber wundern, wenn nicht. Also ja, ein Klassiker, den wird es garantiert auch als LP geben. Falls nicht, liebe Hörer, macht uns schlauer, hinterlasst einen Kommentar. Ansonsten, das Ganze ist, wie schon gesagt, dem Genre des Power-Metal oder Symphonic-Metal zuzuordnen. Wir haben es hier mit 13 Songs zu tun, mit einer Spielzeit von fast einer Stunde. Und in der Besetzung des Albums. Wir haben natürlich unseren geschätzten Tobi Sammet am Gesang und auch an den Keyboards zu hören. Wir haben an der Gitarre Henjo Richter. Der ist seit 96 Gitarrist von Gamma Ray und spielt gelegentlich auch Keyboards, schrieb unter anderem Send Me a Sign und wirkte zudem auch bei Avantasia mit und gehört auch der Uriah Heep Coverband Easy Living an.
Hatte der nichts mit Edgar zu tun?
Soweit mir bekannt, Henjo Richter nicht.
Oh, okay, dann habe ich den völlig falsch verortet.
Ja, also es gibt noch ein paar andere Referenzen auf Edgar, ein paar Wegbegleiter, auch im erweiterten Bandumfeld hier, was das erste Album angeht. Aber tatsächlich ist, glaube ich, aktuell bei Avantasia nur Felix Bohnke, der Drummer von Edgar, fest involviert.
Ach, siehst du, ja, dann habe ich die gerade verwechselt, ja.
Ja. Des Weiteren am Bass hören wir Markus Großkopf auf dem Album. Das ist ein deutscher Power- und Speed-Metal-Musiker sowie Mitbegründer der Band Halloween. Wir haben natürlich noch ein paar Leute mehr. Alex Holzwart am Schlagzeug, auch ein deutscher Schlagzeuger aus der internationalen Power-Metal-Szene. Mit Avantasia hat er zusammen vorherige Maxi-CD mit aufgenommen, Metal Opera Part 1 und 2. Dann die Alben 2010 Angel of Babylon, 2010, das stimmt glaube ich nicht, Wicked Symphony, doch, die kamen in einem Atemzug raus.
Die kamen am gleichen Tag.
Ja, stimmt. Ja, stimmt, ich erinnere mich, dann ist das doch hier korrekt. Und 2013 The Mystery of Time. Des Weiteren tätig bei Angra, Blind Guardian Live-Album von 2003 mit eingespielt, bei Paradox schon zugegen gewesen, diverse Alben mit Rhapsody of Fire eingespielt, Sirius Black, Siege Even und Timo Tolkis Avalon. An der Produktion des Albums, das Ganze wurde von Tobi Sammet und Norman Meiritz produziert. Ich glaube, Norman Meiritz kennt man auch so produktionstechnisch aus dem erweiterten Edguy-Umfeld. Wir haben aber noch eine erweiterte Besetzung. Es gab ja zahlreiche bekannte Gastmusiker, die hier auf dem Album auch zu hören sein werden. Unter anderem haben wir neben Tobias Sammet, der den quasi die Rolle des Protagonisten Gabriel Leimann übernimmt in sämtlichen Songs, als Druiden Lugaid Vanroy, ein Künstler, der sich hier unter dem Künstlernamen oder Pseudonym Ernie gegeben hat und hinter dem der allseits bekannte Michael Kiske steckt. Der noch ist in einigen Songs, genau, Halloween, Place Vandom, Unisonic und diverse Gastauftritte auf anderen Alben. Bruder Jakob ist David Defee von, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Virgin Steel Frontmann. Mhm. Falk von Kronenberg, Ralf Stiarstek.
Stiarstek, ich habe keine Ahnung.
Ja, auch mehr so aus dem erweiterten Edguy und Avantasia-Umfeld bekannt, hat wohl an diversen Projekten von Tobi mitgewirkt. Darüber hinaus ist mir jetzt nicht bekannt, wo der Herr auch dran beteiligt war. Eine Anna Held, kennt ihr vielleicht Sharon den Adel von Within Temptation.
Ja.
Mit dabei in Song Nummer 6.
Damals schon eine große Nummer auch, ne?
Ja, die kannte man schon. Die hatten ja da schon so ihre große Zeit langsam, ne, wo sie so international bekannt wurden. Der Bischof Johann Adam von Bicken vom Bob Rock performt. Ex-Axel Rudi Pell, Driver oder Impediteri. Papst Clemens der VIII. Performt von Oliver Hartmann, den man von Advance noch kennen dürfte. Der Elf Eldarain, André Matos von Viper und Angra. Der Zwerg Regrin, ein alter Bekannter, dahinter steckt Kai Hansen, insbesondere in den Liedern 11 und 12 zu hören. Und Kai Hansen, Halloween, Gamma Ray, muss man nicht mehr viel zu sagen. Und als ganz besonderer kleiner Bonus, am Ende im letzten Stück, The Tower, die Stimme des Turms, performt von niemand Geringerem als Timo Tolki, als Turm.
Ja, als vermeintlich Stimme Gottes oder so, ne? Aber ja.
Ja, um nur der Vollständigkeit halber das zu erwähnen, um keinen wegzulassen. Gitarren von Jens Ludwig eingespielt, das sind so weitere Gastmusiker, wo mir jetzt nicht näher bekannt ist, wo die noch so zugegen waren. Norman Meiritz schon erwähnt, der auch in der Produktion beteiligt war, in diversen Edguy-Sachen schon involviert gewesen und einen Frank Tischer am Klavier bei Song Nummer 11. Das wäre so zur Besetzung. Fällt dir dazu noch eine nette Anekdote ein?
Tatsächlich eine bunte Mischung. Mir war nicht so richtig klar, dass die Sharon den Adel als Anna nur in tatsächlich einem einzigen Song zu hören ist. Ich hatte die so gefühlt, war die irgendwie so in jedem zweiten Song drin, aber es ist ja tatsächlich nur der eine, in dem die auftaucht. Mhm. Und auf der zweiten Platte ist ja dann auch wieder zu hören. Vermutlich habe ich das ein bisschen durcheinander gehört, weil die letzten 20 Jahre habe ich es vermutlich dann auch immer beides direkt hintereinander weggehört, wenn ich es gehört habe.
Ja, wenn man sich damit näher befasst, dann legt man ja meistens die zweite noch hinterher auf. Aber ich glaube, das hätte heute so ein bisschen den Rahmen des Abends gesprengt.
Ja, ja.
Und da ist das vielleicht ganz gut, wenn wir das mal so in zwei Folgen verpacken. Sollen wir mal dazu übergehen, über das Artwork zu sprechen?
Natürlich. Haha, und ich habe es in Original vorliegen, in echt sozusagen. Ja, du hast es dir ausgedruckt, weil du hast die Platte natürlich auch im Schrank, aber du hast Dinge da vorgestellt.
Fürchterliche Dinge.
Viele Dinge. Da braucht man erst 7 Teile des Siegels, um da dran zu kommen.
Ja, das 7. ist mir für 9 ins Klo gefallen.
Also erstmal finde ich auffällig, das Ding wird ja heutzutage immer als Part 1 verkauft. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob die damals befürchtet haben, dass es kein Part 2 gibt, aber es steht auf jeden Fall nicht Part 1 drauf auf der Platte. Und die heißt halt demnach offiziell auch einfach nur The Metal Opera, ne?
Genau.
Und ja, das Artwork ist, ja, das ist schon sehr Fantasy-Style, ne? Das macht so alten Blind Guardian-Scheiben alle Ehre, würde ich sagen. Mhm. Wir sehen in der Mitte so ein, ja, was ist das? Das ist so ein Schrein oder irgendwie sowas?
Ja, so ein Wappen, ein Schild ist im Zentrum, ne? Steht so im Fokus, ist relativ kunstvoll gestaltet.
Ja.
So ein heraldisches Schild, kann man sagen. Es hat so dekorative Ornamente im vielleicht gotischen Stil mit drin.
Ja,
das Design erinnert auf jeden Fall so ein bisschen so an mittelalterliche Wappen, finde ich. Unterstreicht auch damit so die epische Atmosphäre des Albums.
Genau, aber das sieht halt so aus, als wären das irgendwie zwei so Türen, die da aufgemacht werden, ne, wo in der Mitte dann auch so ein rotes Leuchten rauskommt.
Ja,
ne?
Genau.
Dann darunter sehen wir so einen Hexenkessel, so ja, so ein Gaukler, der so ein bisschen wie so ein Teufelchen aussieht, ne?
Ja, ja, du hast so rund um das Schild so menschliche Gestalten oder Masken platziert, ne? Teils dramatischem Ausdruck, verfremdeten Gesichtszügen und scheinen über das Schild zu wachen. Und das Ganze ja, schafft so eine mystische, fast dramatische Wirkung.
Ja, und das wird halt so eingerahmt von so Ornamenten, würde ich sagen. Ne? So, so sieht es aus, so ein bisschen wie so Schnitzereien. Im Hintergrund sehen wir so einen Wald, einen Mond, sieht man noch. Ne? Also das holt einen auf jeden Fall schon sehr in diese, ich sag mal, ein bisschen Klischee-Fantasy-Welt rein. Ne? Also das kann man schon nicht anders sagen. Es passt gut zur Musik, wie wir gleich hören werden.
Ja.
Und ja, vielleicht dazu noch, auf der CD sieht man diesen Hexenkessel nochmal so als Detail, also auf der CD selber. Mhm. Die besteht eigentlich nur da drauf. Auf der Rückseite der Platte sieht man auch noch ein Detail von der Vorderseite, so die untere rechte Ecke, würde ich sagen, wo so ein, ja, so ein Droide, wahrscheinlich dieser Vendroy mit so einer Sichel zu sehen ist, ne? Und ja, also es ist auf jeden Fall, ich würde mal vermuten, handgemalt. Sieht so.
Ja, würde ich von ausgehen. Also so die Stilistik, ja, die sich da bietet mit den damaligen Möglichkeiten und vielleicht mit Blick aufs Budget, glaube ich nicht, dass das groß, also maximal vielleicht nachbearbeitet am PC,
ja,
aber das Ganze ist, stammt schon vom Künstler. Also ich habe auch gleich einen Namen parat. Aber vielleicht noch mal ein bisschen was so zur Farbpalette, zur Stimmung, zur Gestaltung.
Was Schwarz, so Rot, Gelb, würde ich sagen. Wobei Gelb eigentlich nur durch das Logo reinkommt, was oben drüber steht.
Mhm.
Hier auch interessant, es steht wirklich oben drüber Tobias Sammet Aventasia.
Mhm.
Ne? Also das ist schon sein Ding. Mir war damals immer so ein bisschen unklar, warum der sich da so, ja, da so verewigt hat. Aber ich meine, es ist nun mal sein Werk.
Mhm.
Aber ich meine, dass der 2000, 2001 jetzt noch nicht so der Riesenname war.
Ja, also bestimmt nicht die Nummer von heute, aber da haben Edgar schon ein paar Alben am Start gehabt und waren, glaube ich, nicht nur in der lokalen Power-Metal-Szene schon ein bekannter Name.
Ja gut, über Edgar, ja gut, das kann natürlich sein, ne? Aber ich hätte jetzt, also gerade bei solchen Bands, aber vielleicht bin ich da auch zumindest damals nicht nerdig genug gewesen, um das dann übereinzubringen.
Ja.
So, hey, Tobias, wer?
So, vielleicht, ne? Vielleicht könnte man damit auch so voranstellen, dass er das gar nicht so als Band sieht. Es hat so einen gewissen Projektcharakter, es wird auch heute noch als Projekt bezeichnet. Und dass das auch keine Band ist, wie Edgar eine Band ist aus alten Schulfreunden, sondern es ist sein Kind,
ja, das ist
Tobias Sammet.
Und
alles andere ist austauschbar. So würde ich das vielleicht so ein bisschen auch verstehen.
Ja, also ist ja, also klar, ne, das hat man ja über die Entwicklung der Band auch dann gesehen, ne, dass ja da praktisch bis auf so ein paar Ausnahmen kaum einer auf mehreren Alben zu hören ist, ne?
Ja.
Und die Gastmusiker ja dann nachher dann auch, ne? Ich glaube, der hat auch so Leute wie John Oliver mal gehabt und so, ne?
Ja, ja, John Oliver hat auf jeden Fall mal einen Song mit ihm eingesungen. Und ja, also zur Typografie hast du ja gerade schon was gesagt, ne? Da steht Tobias Sammet und in großen, geschwungener Goldschrift der Bandname Avantasia darunter. Ne? Und etwas dezenter abgegrinst haben wir den Albumtitel, den hattest du ja vorhin schon erwähnt, die Metal Opera ganz unten, etwas weniger stark in Szene gesetzt, so weiß, silberlich abgehoben vom Rest des Covers, was ja so hast du ja gerade schon gesagt, so Erdtöne vorwiegend enthält, mit so ein paar dunkleren Abgrenzungen. Und wie gefällt es dir so insgesamt?
Also ich habe es, glaube ich, zu oft gesehen bis jetzt. Also ich habe es ja, wie gesagt, damals kurz nach Erscheinen gekauft. Und ich habe es, man sieht es auch, es ist wirklich abgegriffen. Es ist einer der wenigen Plattencover, die ich wirklich viel in der Hand hatte. Eben auch wegen der Geschichte und so. Ja, da kannst du halt drin versinken. Ne? Es ist, viele Details sind da drauf. Es ist ganz cool. Es passt zur Stimmung. Mir gefällt es. Also man es verspricht nicht zu viel.
Es flüstert auch immer so ein bisschen Blind Guardian
zu
mir, wenn du
das anguckst. Ja, habe ich schon gesagt, das macht Blind Guardian auf jeden Fall alle Ehre. Ne?
Ja, insgesamt, also würde ich mitgehen, also auch das Gesamtdesign, ne? Du hast hier visuelle Elemente, die zwischen historischer Epik und Fantasy angesiedelt sind. Passt perfekt zur Geschichte, kann man sagen, denke ich, ne? Das, was du siehst, wird ja auch geboten. Das ist Programm. Ja, also mir gefällt es sehr gut, so für das, was es ist. Wie du sagst, es ist ein Cover, was man kennt, wenn man sich damit befasst hat und die Musik mag. Dann hat man es schon gesehen, vielleicht etwas zu oft gesehen. Man kann sich drin verlieren. Aber finde ich ein gut gestaltetes Cover für das, was es ist. Und für die Platte, fürs Genre auf jeden Fall bezeichnend und gut umgesetzt.
Ja, ich habe vorhin, habe ich jetzt hier so den, wen hatte ich gerade rausgestellt? Den, sag schnell, hier den John Oliver, genau.
Ja.
Aber nur um das mal so ein bisschen einzuordnen, was der später noch so hatte. Ne? Der hatte Alice Cooper dabei, der hatte Roy Kahn von Camelot, Tommy Karevic von Camelot, der hatte, ja, John Oliver hatte ich ja schon gesagt, Sheridan Adel, Tim Owens, ne, also der hatte selbst Ian Lucasson, ich weiß gar nicht mehr wo. Das finde ich irgendwie cool. Klaus Meine war ja auch mal dabei, ne? Biff Byford. Also der hatte wirklich ja,
schon
ne,
viel,
also,
was Rang und Namen hat.
Ja, gerade auf den späteren Platten, wo es dann halt auch so ein Riesenerfolg war, da haben sie dann halt, konnten sie dann halt auch häufig nicht Nein sagen, wobei ich glaube, Alice Cooper ist schon so
ja, das,
mit das Dickste.
Größer geht kaum
naja,
noch.
Ja. Genau, das wollte ich nur mal kurz sagen, aber nochmal zurück zum Album. Ja, du hast gesagt, Blind Guardian lässt grüßen, auf jeden Fall, würde ich auch so sehen. Was mir generell noch auffällt, dass das ganze Booklet, da sind so relativ viele Fotos von Tobias Sammet drin, also relativ viele ist gut, so 2-3 oder so.
Ja.
Scheiße, war der jung.
Ja, also das Design des Booklets tatsächlich, das wurde auch von Tobias Sammet selbst umgesetzt, zusammen mit einem Nils Wasko. Die haben das quasi das Booklet designt.
Okay.
Dann vielleicht noch als Hardfact zum Cover. Gestaltung des Covers dafür verantwortlich ist ein Jean-Pascal Fournier. Bekannter Künstler im Bereich der Metal-Cover-Gestaltung und ja, er hat halt dieses visuelle Design der Frontseite gestaltet.
Ja.
Das haben wir so als kleinen Hardfact nachgeschoben.
Ja, und der Rest, so Inlay und so gestaltet, sind dann halt alles Details aus diesem Front-Cover-Artwork. Mhm. Ne? Ja, kann man machen. Also ich finde es eigentlich cool, aber wie gesagt, ich habe es, glaube ich, ein bisschen tot gesehen. So im Gegensatz zur Musik, die ich nicht tot gehört habe. Aber das Artwork ist so, ich glaube, ich habe es ein bisschen zu oft mir angeguckt. Ich meine, ich hatte auch jahrelang Poster davon an der Wand hängen und so. Das war, ich war halt wirklich schon Fan, da muss man schon sagen. Also ich war so, als das rauskam, so die ersten Jahre, war ich wirklich Fan. Ja,
ja, auf jeden Fall fein gemacht, kann man sagen.
Ja, ja, Track by Track.
Track by Track, würde ich sagen.
Genau, wenn euch das jetzt zu lang wird, habt ihr Pech gehabt, ihr kennt uns, da nörden wir uns jetzt durch, da müsst ihr mit uns jetzt durch, wenn Mattes und Hoshi Musik besprechen.
Wir sitzen hier,
dann reden wir halt auch mal eine Viertelstunde über einen 2-Minuten-Song. Mattes, wollen wir mal ganz gewagt rangehen und mit dem allerersten Song anfangen?
Ja, können wir gerne machen, wobei Song trifft es nicht ganz, das ist ja mehr so ein Intro, aber ob es dem so ganz gerecht wird, weiß ich nicht. Prelude, 1:11. Ja, so ein kurzes orchestrales Intro, ne, ja, bereitet sofort so die Bühne für das, was noch kommen mag. Feierliche Klänge, ne, versetzen Hörer sofort in so eine epische Stimmung und kündigt an, dass hier noch mehr als ein gewöhnliches Metal-Album beginnt, halt die Metal-Opera und Auftakt zu einer musikalischen Reise. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich würde es beschreiben als, ich liebe es. Ich finde es großartig, so am Anfang diese. Ja, das ist so ein Knarzen so ein bisschen und so, ne, und wie das dann so reingeht und dann, ja, so dieser orchestrale Part dann schon direkt zu hören ist, ich finde es einfach ganz, ganz großartig. Ja,
also schon unheimlich liebevoll arrangiert.
Ja, ja, ja. Aber gut, ist halt, ne, keine Vocals, kleines, wie gesagt, kleines Intro, Prälud und, ja, dann gehen wir auch direkt rein in Reach Out for the Light. Greifen wir nach dem Licht und, ja, das geht ja schnell los, ne? Ballert schon schön nach vorne und ist, ich würde sagen, so einer der absolut typischsten Songs auf der ganzen Platte direkt.
Ja, auch fürs, ja, für die gesamte Power-Metal-Branche kann man sagen. Ne, du hast direkt gleich im Anschluss zu dem geilen Intro, da bricht die volle Power los, ne, rasante Double-Bass-Drums, du hast treibende Gitarren, ein Refrain, der sofort im Kopf bleibt, die Stimme von Tobi natürlich und Michael Kiske harmoniert sehr gut dazu. Ja, es verleiht dem Stück auf jeden Fall schon so einen gewissen Operncharakter, kann man sagen. Und ja, ist ein Auftakt, der keine Fragen offen lässt.
Ja.
Und mit 6:33 auch ja, schon ganz okay für so ein Stück, ne? Recht üppig.
Die sind sowieso, die sind viele Songs sind relativ lang. Mhm. Ne? Also bis auf die Zwischenspiele sind da, wenn ich jetzt immer so überfliege, ist von den eigentlichen Songs der kürzeste 4,5 Minuten.
Ja.
Und ansonsten sind wir meistens über die 5, meistens sogar über die 6 Minuten drüber.
Ja.
Und ja, der ist da voll drin. Also, wie findest du?
Ja, auf jeden Fall geil. Ne? Das ist so einer dieser Power-Metal-Hymnen, kann man auch sagen. Ja. Ne, wenn du so an ja, Dragon Force denkst oder so, ne, auf Fire and Flames, da kannst du diesen Song, glaube ich, auch in einen Atemzug direkt mitnennen. Ne?
Ja. Ja, also ballert, macht Spaß, ist ja. Was soll ich dazu noch sagen? Geht gut nach vorne. Du hast gesagt, es ist eine Power-Metal-Hymne, naja.
Ja.
Gleiches gilt tatsächlich auch, würde ich sagen, für den dritten, für Serpents in Paradise. Der ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, finde ich. Auch wieder schnell, auch wieder nach vorne.
Ja, auch wieder relativ üppig mit 6 Minuten 16.
Ja.
Kraftvoll hymnisch. Ja, du hast so ein mitreißendes Wechselspiel zwischen aggressiven Strophen, einen heroischen Refrain, Gastvocals von David Defee. Das ist eins so der Highlights, finde ich auch. Ne? Der Song ist unverwechselbar und macht von vorne bis hinten Spaß. Also finde ich, steht dem zweiten Song Reach Out for the Light auch ein wenig nach.
Ja, vor allem auch so mit diesen leicht angekratzten Gastvocals da drin, schon sehr geil.
Passt sehr, sehr gut, ja. Auf jeden Fall, das ist schon mal direkt so zwei Brecher hintereinander. Geiles Intro und dann hauen die direkt zwei so Dinger raus, ne?
Ja, und dann nimmt man ja im vierten schon wieder so ein bisschen den Fuß vom Gas. Wir haben so ein Zwischenspiel, ne?
Genau, man erzählt da eine Geschichte und finde ich, da ist sowas auch immer gut aufgehoben. Ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer bei so reinen Alben, die jetzt vielleicht keine Story erzählen, ne? Aber wenn du da so zu viele Zwischenspiele reinpackst, aber ich muss sagen, für so eine Geschichte, die erzählt wird, passt das sehr gut für mich und auch gerade hier dieser Maleus Maleficarium, kurzes, düsteres Zwischenspiel. Ne, das treibt so ein bisschen die Handlung der Story atmosphärisch voran.
Halt, ne?
Ja, genau. Und ja. Also, ja, das ist so eine musikalische Brücke ist das einfach. Ne? Die baut Spannung auf und bereitet auch wunderbar dann den Weg zum nächsten Höhepunkt.
Ja. Wobei zum Malleus Maleficarum vielleicht noch kurz, das ist ja der Hexenhammer, ne? Und
genau.
Das ist ja hier Heinrich Kramer, hat das ja,
ja.
Ich meine, es war auch so die Zeit, ne? Ein bisschen eher, ne, glaube ich. Aber bin ich jetzt.
Ja,
so,
ich glaube, der war ein bisschen früher dran.
Ja, so 15 irgendwas, ne? Auf jeden Fall, das passt natürlich super zu dieser Szene, die da beschrieben wird, ne? Eben dieses Hexenverhör da irgendwie, ne? Und ich weiß gar nicht, die Hexe, die da verhört wird, ist das überhaupt. Das ist nicht die Anna, oder?
Ich denke, um die geht's in dem Song.
Ja? Weil
vielleicht ist das auch bewusst. Ich meine, so in den Songtexten selber, da haben wir ja schon festgestellt, es ist natürlich schwierig, die gesamte Story, so wie sie sich darstellt, dann so eins zu eins auf die Songs umzumünzen. Ich denke mal, manches wird auch bewusst so ein bisschen offener gelassen. Ne? Man kann da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Aber ich denke schon, dass das so im Sinne der Handlung wahrscheinlich dann um die Schwester geht.
Ja, wir sind jetzt so storymäßig mit dem nächsten Song ja. Da ist der Gabriel ja vermutlich schon im Kerker. Ne? Und da geht es ja dann darum, dass er dann da mit Vendroy ja da abhauen muss. Der heißt ja auch Breaking Away, ne? Und ja, da geht es ja dann darum, dass die sich jetzt da verpissen müssen. Also das heißt, bis hierhin haben wir so ein bisschen so die Vorgeschichte so bis dahin, ne? Von wegen Anna wurde verhaftet und sowas.
Ja, genau. Ne? Es dauert da noch einen Moment, bis dann so die Reise dann in dieses Fantasy-Reich weitergeht. Ist tatsächlich auch Breaking Away der der kürzeste Song auf der Platte mit 4 Minuten 35.
Genau.
Ja, ist natürlich auch wieder so ein typisches Power-Metal-Highlight. Ne? Das Ding ist wahnsinnig eingängig, melodisch an allen Ecken und Enden. Du hast die Energie da drin. Ne, der Song strahlt auch so ein bisschen Optimismus raus, Breaking Away, ne, geht raus aus dem Knast und der ist sehr agil, der Song.
Boah, ich liebe
Das Ding, das schreit auch förmlich nach so einer Live-Atmosphäre, ne.
Boah, ich liebe den Bass und die Gitarren da drin im Refrain, boah, wie die pumpen, ne, das ist so hammermäßig geil, ne. So hier ist Breaking Away, mega gut, ey. Ja, dann Farewell, der 6. Song mit Sharon den Adel.
Ja.
Oder Adel.
Ja, auf jeden Fall sehr erfrischend. Nochmal so ein bisschen eine andere Note mit drin. Ne? Das ist so diese ruhigere Ballade mit so eher sanften Melodien. Du hast einen gefühlvollen Gesang dadurch natürlich, der überzeugt. Du hast diese Duettpassagen, da kriegst du Gänsehaut von. Und ich denke, der Song zeigt auch als erstes, so wie vielseitig das gesamte Projekt ist. Ne? Das ist nicht nur laut und episch, sondern kann auch tief berühren. das ist auch ein Stück, das hätte genauso von Blind Guardian sein können.
Ja, ja. Also ist auf jeden Fall, würde ich sagen, nach den Songs, die wir bis jetzt hatten, die doch relativ typisch Power Metal waren, der erste, der da tatsächlich so ein bisschen ausbricht und eben dieses Balladeske da reinbringt, Hammer. Also gefällt mir mega gut.
Ja, muss auch sein. Muss auch so ein bisschen Abwechslung drin haben. Ne? Du kannst ja nicht nur die ganze Zeit, die ganze Stunde nur aufs Gaspedal drücken. Ich meine, kannst du natürlich machen, aber wenn du eine Geschichte erzählen willst, dann muss ja auch Stimmung, Emotionen übertragen. Ja. Und dann musst du natürlich auch mal diesen Gang runterschalten.
Ja, also absolutes Highlight. Vor allen Dingen, wenn du nach den schnellen Songs, die wir bis jetzt hatten, also nach Breaking Away und dann jetzt kommt ja der nächste, der The Glory of Rome, und da kann ich direkt schon mal sagen, ich liebe diesen Song, ich finde den so großartig, das ist für mich eins der absoluten Highlights auf der Platte.
Ja.
Mit 5,5 Minuten, der zweitkürzeste. Ja, Avantasia ist auch. Na, egal. Auf jeden Fall, der ballert ohne Ende. Ich finde den so geil. Also den habe ich, glaube ich, jetzt auch in der Vorbereitung mit Abstand am häufigsten gehört, weil der wirklich Highspeed-Power-Metal-Geballer ist. Der Refrain ist für die Ewigkeit.
Ja.
Großartig.
Ja. Also storytechnisch kann man dazu auch noch sagen, klar, wir haben ja schon erzählt, worum es so ein bisschen geht. Es geht natürlich jetzt nicht um die alten Römer, sondern in dem Sinne um The Glory of Rome, die römische Kirche.
Ja.
Ne, das ist natürlich Teil der Story hier. Und wie du schon sagst, ne, das ist ein energischer, kraftvoller Song. Die Geschichte ist einfach monumental. Du hast Bilder, die dir vor Augen kommen. Du hast Gitarrenriffs, die richtig nach vorne treiben. Ne, diese hymnischen Gesamtslinien. Und für mich auch, da gehe ich total mit, eins der Highlights auf diesem schon bis dahin sehr, sehr starken Album.
Also was ich so geil finde bisschen, ne, wir waren bis jetzt im Mainz des Jahres 1602 die ganze Zeit. Alles so ein bisschen piefig und auch finster. Ne, so Kerker-Szenen, Folter-Szenen, Verhör. Alles irgendwie schrecklich. Trotzdem hat man mit den gleichen Mitteln, ne? Also das ist ja jetzt keine andere Musik, das passt ja super gut da rein, hat man jetzt auf einmal irgendwie große Paläste und Tempel und Säulen vor Augen, halt eben ne, katholischen Prunk so.
Genau,
ne?
Es werden nochmal so und ganz andere Bilder erzählt mit der Musik.
Also man wird wirklich da rausgeholt aus diesem mittelalterlichen, schlammigen, pestverseuchten Mainz in so eine, ja, halt in die Welthauptstadt zu der Zeit damals, ne? Und ja, halt die 2000 Jahre vorher auch schon. Ja, wobei, ich weiß gar nicht, da bist du besser aufgestellt als
ich. Ja, also man muss definitiv sagen, Mainz war jetzt natürlich keine unwichtige Stadt in der deutschen Geschichte. Das war auch immer ein starker Bischofssitz, ein Kurfürstentum, der auch immer maßgeblich bei der Kaiserwahl mitbestimmt hat. Also da war die Kirche schon sehr, sehr stark vertreten. Und ja, auch neben Rom, da gab es damals ja auch große Städte. Und das ist auch eine schöne Überleitung in das nächste kleine Zwischenspiel. Denn auch Paris, Paris.
In nomine Patris.
In nomine Paris. Also,
in Paris.
So wollte ich halt so ein bisschen den Bogen nehmen, in nomine Patris, aber Paris wäre ja auch so eine große Stadt und von daher nehme ich das mal so als Überleitung ins Zwischenspiel rein.
Ja, ja, tatsächlich finde ich eins der unspektakuläreren Zwischenspiele so. Oder siehst du das anders?
Ja, also es trägt jetzt nicht so die ganz großen Emotionen. Das ist so ein kurzes Zwischenspiel. Das Ganze geht so eine knappe Minute. Ich meine, die Zwischenspiele sind jetzt alle nicht sonderlich lang, aber das vorherige hatten wir schon so mit 1:43, 1:43. War schon ein bisschen länger.
Gut, aber da waren ja auch Spoken Words drin, ne? Da
ja, ja, genau.
Da wurde dann auch erzählt und also, so, ne?
Ja, das hat so einen leicht sakralen Klang natürlich. Ja, es vermittelt so eine etwas düstere Atmosphäre wieder nach dem Glory of Rome und ja, verstärkt einfach an sich, glaube ich, dadurch, dass es da ist, nochmal so die erzählerische Dimension des Albums, aber da gebe ich dir recht, es hat nicht so ganz diesen Wow-Effekt der anderen Zwischenspiele, aber ist an der Stelle jetzt auch nicht komplett falsch aufgehoben.
Nein, nein, ist vollkommen in Ordnung und führt ja dann jetzt auch in Titeltrack, in Bandtrack, also ne, also hier den Signature-Song sozusagen, ja, in Avantasia, ne?
Genau, das der Titelsong mehr oder weniger oder Bandhymne, kann man sagen. Ne? Ja, wie findest du den?
Vermutlich der Song, den man am häufigsten gehört hat, weil der war auch auf irgendeiner der Edguy Live-Platten mit drauf, ne? In der Burning Down the Opera ist der, glaube ich,
ja,
mit drauf, ne?
Könnte gut sein.
In einer Live-Version und ja, ist natürlich extrem typisch. Ich finde es krass, der fängt mit so einem Lo-Fi-Effekt an, so als würde die Band irgendwie im Nebenraum spielen. Und dann bricht so richtig das Geballer los wieder, ne? Also,
ja, genau, das ist einfach so ein Wechsel, siehst du auch so, ja, von der Klangqualität, ich meine, mit Absicht so inszeniert,
ja,
ne? Und ja, ich meine, da kann man jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Ist einfach nur, ich finde den verdammt catchy. Ne?
Ja, der ist super catchy, ja. Also hat ein bisschen die Tendenz, dass man ihn tot hören kann. Also das ist einer von denen, die ich tendenziell skippen würde, wenn ich nicht ganz so viel Zeit habe, weil ich den halt auch einfach schon so oft gehört habe und halt eben auch in Live-Versionen und so. Ne? Also ich kenne ihn einfach in- und auswendig. So, aber ist ein super Song, gar keine Frage. Ja.
Ja, ja gut, 5 Minuten 32 und damit schon einer der kürzeren auf der Platte,
ja,
der zweitkürzeste Song, wenn man mal so diese Zwischenspiele ausblendet, aber klar, einfach mega catchy, vielleicht dadurch auch so eins der Tracks, die am ersten hängen bleiben. Ich meine, das trifft auch viele andere Songs auch zu, da hast du auch sofort so den Refrain mit im Ohr, aber ich glaube, auf dem Song trifft das noch so am allermeisten zu.
Ja, ja. Ja, wir wieder mal ein Zwischenspiel, ne? A New Dimension, ne?
Mhm, genau.
Ist aber auch das letzte Zwischenspiel für, ja, die Platte schon. Das ist der 10. Track. Ja, und also wir sind ja jetzt thematisch, sind wir ja jetzt in Aventasia, ne? Also in dieser
genau,
Fantasiewelt, ne?
Da das Portal betreten.
Genau. Und ja, der führt dann ja rein in den Song Inside, der. Ja, aber, oder willst du noch was zu New Dimension sagen?
Ja, kann man gar nicht so viel zu sagen. Also es hat so einen kurzen fanfarenhaften Aufbau, finde ich, und geht dann so in so eine vertraute Melodie über und die steigert sich dann so langsam und mich hat der Ganze auch sehr stark so an Filmmusik erinnert, ne? So passend für so eine Abenteuerreise, wo jetzt gerade so der Höhepunkt des Ganzen,
ja,
eingeleitet wird. Der tritt so in diese Dimension halt ein und wir landen halt mit Inside dann in den 11. Track.
Ja, und der ist ja super reduziert, ne? Das ist ja mehr oder weniger nur Klavier und Vocals und eine Ballade, ne? Und vermutlich auch die, ich würde fast sagen, ja, Farewell und Inside sind so die beiden großen Balladen auf der Platte.
Mhm.
Ich muss sagen, ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Sie sind sehr unterschiedlich in der Machart.
Ja, das auf jeden Fall.
Und,
ne?
Aber Inside, wie gesagt, sehr reduziert, auch sehr kurz. Oh, 2 Minuten 24. Wie sollen wir den denn übersehen vorhin?
Ja, der gut, stimmt. Der ist so gesehen der kürzeste,
ja,
Track auf der ganzen Scheibe. Ist auch mehr so, ja gut, ist ein Stück, ist auf jeden Fall ein Track, kein Zwischenspiel. Ist etwas zurückhaltender, ist sehr gefühlvoll, ein Klavierstück halt.
Ja.
Ne, entfaltet sich relativ langsam auch für die kurze Spielzeit. Du hast einen emotionalen Gesang drin. Einer der ruhigeren Momente auf der Platte neben Farewell, wie du es gerade schon gesagt hast, lässt so ein bisschen Raum vielleicht nochmal zum Nachdenken und zeigt nochmal so diesen Facettenreichtum des ganzen Albums auch ganz gut.
Ja.
Also finde ich gut, dass sie sowas nochmal mit untergebracht haben, weil danach kommen wir dann ja schon so langsam ins große Finale rein.
Genau.
Und das ist auch ganz gut, nochmal so ein bisschen so das Tempo mit rauszunehmen. Vielleicht auch ganz gut in Verbindung so mit dem vorhergehenden Zwischenspiel in New Dimension zu sehen, ne, dass man die vielleicht gar nicht so statisch voneinander trennt, ne, und direkt danach dann nochmal dieses ganz ruhige Inside,
ja,
und ja, bevor wir dann da mit dem 12. Track schon ins große epische Finale langsam so einsteigen.
Ja, genau, also der, also Inside klingt ja auch so sehr ruhig aus, ne, also der fadet ja, also nee, fadet nicht aus, aber er klingt langsam aus und dann kommt ja der vermutlich zweitbekannteste Song auf der Platte, der Sign of the Cross. Der ist auch, meine ich, öfter mal live gespielt worden, auch später noch von denen.
Ja, würde mich nicht wundern.
Und das ist halt auch so ein absoluter Gassenhauer, ne? Und auch da der Refrain, super episch mit Chören und ganz, ganz großes Kino, super toll. Also bringt tatsächlich nochmal so alles zusammen, ne?
Ja, das ist so einer der großen epischen Tracks. Ja, leichte, überlange Spielzeit kann man ja nicht sagen, weil die meisten Stücke ja so in diese 6 Minuten halt reingehen. Du hast da wechselnde Stimmungen mit drin. Also ich finde, es passiert sehr viel in diesem Song auf jeden Fall.
Ja, ohne Ende.
Du hast diese dramatischen Chöre, einen packenden Spannungsbogen drin und der Song wirkt so ein bisschen schon wie so ein Mini-Epos für sich. Der ist intensiv, abwechslungsreich. Du hast diese Gänsehautmomente und ja, ganz besonders finde ich auch erwähnenswert hier der Part von Kai Hansen oder wie die Kinder sagen, Kai Hansen.
Kai Hansen.
Ja, da muss man auf jeden Fall hervorheben, der halt diesen Zwerg spricht und singt und ja, für mich auch ein absolutes Highlight unter diesen ganzen Knallern, die wir hier auf der Platte haben.
Ich glaube, das war früher mein Lieblingssong. So, also so als die Platte rauskam, war das einer, ja, wenn nicht der Song, den ich am allergeilsten fand auf der Platte. Mittlerweile finde ich andere stärker. Aber das macht den ja nicht kleiner. Also nee, der ist immer noch absolut fantastisch. Mhm. Super gutes Ding, ja.
Ja.
Ja, und dann das Grand Finale sozusagen. Mhm. Da sind wir bei The Tower mit fast 10 Minuten, 9 Minuten 43. Und ja, was willst du sagen? Also besser kannst du eine Platte nicht beenden.
Nee, das sind fast 10 Minuten nochmal purer Bombast, der dazu schlägt. Der Song baut sich auch nochmal so Schritt für Schritt so ein bisschen auf, steigert sich dann in so einem monumentalen Höhepunkt. Und endet dann in diesem Finale, ne, was das Album dann auch total würdig beschließt. Und ja, ist einfach ein echter Höhepunkt, wie du gesagt hast. Der fasst auch nochmal so alles ganz gut zusammen, sofern man da nicht auch schon über Sign of the Cross sagen konnte. Und ja, da hast du einfach alles drin, wofür Avantasia stehen. Ne? Dramatik, Melodie, diese epische Größe und natürlich mit Timmy Tolki als des Turms Stimme. Auch nochmal ein schöner, ja, nochmal schönes für die Fans. Ja, absolut gelungener Ausklang, finde ich, für diese erste Platte. Also Ausklang kann man ja nicht sagen. Ne? Es gab dann ja noch diesen zweiten Teil, den wir dann wahrscheinlich noch besprechen werden. Aber damit endet dann auch die ganze Story, die wir euch am Anfang schon
also endet ja auch, hast du ja gerade schon gesagt, endet ja auch auf Spoken Words. Ne? Mhm. Und die ist von wegen, was it my fault or was it no one's fault? Ne? Ja. Und klingt dann so sehr, sehr ruhig aus. Aber davor ist der Song auch einfach nur ein Gewitter. Mhm. Und also der hat mich früher mal ein bisschen abgeschreckt wegen seiner Länge, weil ich bin ja normalerweise nicht so der Fan von solchen super langen Songs, aber
aber da merkst du gar nicht, weil der so auch so abwechslungsreich ist. Ne? Wird da wenig wiederholt. Das ist,
ja, das sind im Prinzip drei Songs. So, da sind so viele Zwischenspiele drin und Änderungen. Ne? Und das nur mal so als Ausblick, so von wegen lange Songs, wenn man das jetzt mit der zweiten Platte hinterher hört, der jetzt ja eigentlich sich anschließt, wäre ja The Seven Angels und der ist ja 14 Minuten noch was. Ne?
Ja, aber das ist auch nochmal so ein Brecher, der dann auf den zweiten Teil kommen würde.
Aber das dann in der nächsten Folge.
Ja. Also für so eine Platte von einer Stunde Spielzeit muss man sagen, die vergeht verdammt schnell mit diesem Album.
Kriegst du nicht mit.
Ja. Vielleicht noch erwähnenswert, es gibt natürlich in Japan gab es noch ein paar Bonus-Tracks. Einmal gab es noch eine Edit-Version von Avantasia, von dem Song.
Mhm.
Die geht 4:08. Die ist dann nur auf diesem Japan-Album zu hören und noch ein Song, The Finest Sacrifice.
Der ist auf der zweiten Platte eigentlich erst.
Die gibt es hier als Bonus auf der Japan-Scheibe.
Sag mal, weißt du, ob die das in einer Session alles aufgenommen haben, die erste und die zweite?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Nee, eigentlich nicht, ne? Mhm. Weil, das kann ich schon mal vorwegnehmen, den du gerade genannt hast, den Final Sacrifice, finde ich einen der absolut starken auf der zweiten Scheibe. Ja. Ah, krass, dass sie den da noch mit draufgepackt haben. Mhm. Ja, cool. Ja, so viel erstmal zu den Songs an sich. Wollen wir mal ein bisschen über das gesamte Erlebnis sprechen?
Ja, so im Rahmen unseres erweiterten Fazits kann man sagen.
Genau, bevor wir so richtig ins Fazit reingehen, vielleicht einfach nochmal so, ich hatte es jetzt am Anfang schon gesagt, aber ich finde so dieses ganze Konzept, diese ganze Idee fand ich super geil. Was mich ein bisschen irritiert hat, nicht an der Platte, auch nicht an der danach, aber für mich war Avantasia eigentlich zu Ende nach diesen beiden. Wie hast du das damals empfunden?
Ja, also ich muss sagen, zu der Zeit, wo das neu war und rauskommt, da war ich ja noch gar nicht so im Game drin. Ne? Also ich kannte so kurz danach dann halt auch Edguy, aber bis ich mir da mal so Avantasia dann als Band und insbesondere diese Alben erschlossen haben, da sind ja nochmal so ein paar Jahre ins Land geflossen und dementsprechend war ja schon kurz danach dann absehbar, dass es dann auch irgendwann auch weitergehen würde, aber ich denke, so war es damals auch mitunter beabsichtigt, also vielleicht sich immer natürlich so einen Fuß in der Tür lassend, da könnte man nochmal was machen, aber danach hatte Tobi ja auch primär erstmal die Jahre danach den Fokus noch auf Edguy gehabt.
Ja.
Was heute ja komplett anders ist.
Ja.
Ne? Heute liegt der Fokus ja ganz klar auf
Avantasia.
Projekt Avantasia.
Edguy, die letzte Platte ist 11 Jahre her.
Zur Nebenbaustelle geworden.
Ne? Also offiziell gibt es die Truppe ja noch, aber die ist die letzte Platte, ich glaube Space Police, kann das sein, dass die das war?
Da kam noch andere.
Ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall 11 Jahre ist das her. Und es sind allerdings auch nach der zweiten Platte bis zur dritten, bis zur Scarecrow, sind auch 5 Jahre vergangen. Ne?
Ja.
Also deswegen, also für mich war das eigentlich abgeschlossen. Ich hatte das so damals aufgefasst, wir haben jetzt hier, eigentlich dachte ich, wir hätten nur diese Platte. Dass da noch eine zweite kommt, war dann irgendwie relativ schnell klar. Die kam ja dann auch zügig und das war auch großartig, aber ich dachte, das war's jetzt. Avantasia ist ein Projekt, das ist jetzt durch, das war's. Ja. Ja, willst du mal ein bisschen fazitieren oder hast du noch...
Nee, also ich sag mal so, zu dem Projektcharakter haben wir genug gesagt. Ich war ja, wie gesagt, damals noch gar nicht so im Game drin und kann dir dementsprechend auch gar nicht sagen, was Tobi dazu gesagt hat. Ich denke mal, es wird Interviews aus der Zeit geben und gute Metal-Podcasts hätten das wahrscheinlich für euch
recherchiert. Ich hab's tatsächlich gesucht und es gab Reviews, habe ich gelesen, auch aus der Zeit, wo die Platte natürlich fast überall mit Höchstwertungen weggekommen ist. Und die hatten es auch zumindest so aufgefasst. Also dieses, dass das halt ein Projekt ist für diese zwei Scheiben, also für diese Oper und dann war es das. Und deswegen für mich war halt auch immer, Avantasia war halt der Titel der Platte und die Metal Opera war die Beschreibung eigentlich. Also das war für mich nicht nur die Band, sondern eben auch die Platte. So, wenn du jetzt hergehen würdest, du würdest ja jetzt auch nicht irgendwie sagen, La Traviata, The Opera. Nee. So, das würdest du ja nicht machen. Das ist ja irgendwie Quatsch, ne? Also the Classic Opera oder so. Und das war für mich halt damals ganz klar so. Also Tobias Sammet war eigentlich der Künstler, Avantasia war das Projekt und die Platte. Und The Metal Opera war mehr oder weniger so der Untertitel, damit man weiß, worauf man sich einstellt. Mittlerweile ist es halt der Titel der Scheibe geworden.
Konntest du noch durch die Reviews herauslesen, wie das damals in den Zeitschriften tituliert war? War das tatsächlich dann als The Metal Opera als Titel geben, zum Beispiel in der Rockart oder wo auch immer?
Ja, da weiß man jetzt nicht so, ob die das nachträglich noch geändert haben. Ich meine, es war aber tatsächlich damals schon immer als Titel, weil es war halt eben die Band, ne? Mhm. Also ich meine, es ist halt immer doof, wenn du dann solche Namen hast wie Tobias Sammet's Avantasia. Ja, wie trägst du die jetzt ein in dein System so, ne? Also für mich war immer klar, das Avantasia, Punkt. Also ich glaube auch, dass die CD damals, wenn man so eingelegt hat, die auch gesagt hat, die heißt The Metal Opera, auch dann schon mit Part 1, meine ich tatsächlich. Auch wenn es halt auf dem Cover nicht drauf ist. Aber das ist zu lange her. Ja. Das weiß ich nicht mehr.
Ist ja unterm Strich auch nicht so wichtig, sondern dass wir ein wunderbares Album hier bekommen haben. Und ich beginne dann einfach mal so mit meinem Fazit der ganzen Scheibe. Ja, also um das nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren auch, also gerade hier der Part 1, über den wir heute gesprochen haben, ist für mich ein beeindruckendes Debütprojekt. Ja, du hast hier Power Metal, orchestrale Arrangements, erzählerische Tiefe wird auf meisterhafte Weise hier verbunden. Jeder Track trägt hier seinen eigenen Beitrag zu einer sehr epischen Handlung. Ich habe ja schon erwähnt, das hättest du auch wahrscheinlich so verfilmen können für Liebhaber von Fantasy und dergleichen. Du hast hier wunderbare, kraftvolle Hymnen drin, wie den zweiten Track Reach Out for the Light oder, was wir beide auch sehr gut fanden, The Glory of Rome. Du hast gefühlvolle Momente wie Farewell und dieses kurze Pianostück Inside, was das Ganze noch so ein bisschen auflockern und auch nochmal so andere Momente schafft und damit auch eine komplette Geschichte erzählt in verschiedener emotionaler Tiefe. So kurze Zwischenspiele wie das grandiose Malleus Maleficarum, ne, was dann auch, sag ich mal so, am ehesten von diesen Zwischenstücken noch hängen geblieben ist, schafft einfach total atmosphärische Übergänge. Du hast diese monumentalen Brecher drin, gerade am Ende hier Sign of the Cross und The Tower, die für sich hätten schon ein kleines Album geben können. Das macht das Ganze wirklich zu einem wahrhaften Opernerlebnis, vielleicht so im weiteren Sinne zumindest. Du hast hier diese Kombination aus starken Melodien, herausragende Gesangsleistung diverser Künstler. Du hast den dramaturgischen Aufbau, den du für so eine Oper brauchst. Und ich denke mal, das alles macht das Konzeptalbum nicht nur für Metal-Fans, auch generell Liebhaber von epischen Geschichten, Fans von Fantasy zum wahren Hörgenuss. Und ich finde, das ist ein rundum gelungenes Werk. Setzt für mich bis heute in dem Bereich absolute Maßstäbe, auch für Konzeptalben im Power- und Symphonic-Bereich. Und ich bin absolut begeistert von dem Werk. Für mich so eins der Werke in dieser Ebene. Und wenn ich jetzt eine Bewertung abgeben würde, für mich hat das Ding, ich tue mich einmal schwer, 10 zu geben, aber 9,5 von 10 verbrannten Hexen sind da für mich drin. Das ist ein episches Meisterwerk und das fesselt mich heute immer noch musikalisch wie auch erzählerisch als Liebhaber von Fantasy. Und einen Anspieltipp muss ich mich leider verweigern und wenn ihr mich festnageln wollen
gibt
würdet,
die Stunde.
Ja, dann weiß ich nicht. Würde man vielleicht mit diesem catchy Avantasia gehen oder mit Sign of the Cross, aber ich finde, also wer damit was anfangen kann, der sollte sich das Ding einfach von vorne bis hinten gönnen, weil da so viele geile Power-Metal-Stücke drauf sind. Und für mich ist das wirklich ein verdammtes Meisterwerk in dem Bereich. Also genau mein Ding.
Ja, kann ich mich im Großen und Ganzen tatsächlich auch nur anschließen. Also ich glaube, es ist ja schon durchgeklungen, wie begeistert wir eigentlich davon sind, von dem ganzen Ding. Das ist bis heute eine der Platten, die ich vermutlich am meisten gehört habe, weil ich sie halt, als meine Sammlung noch relativ klein war, auch im Schrank schon stehen hatte und da wirklich oft die gehört habe. Ich hatte zwischendurch so eine Phase, wo ich mich so ein bisschen so diesem Power Metal verweigert habe und das nicht so geil fand. Irgendwie, das war mir dann alles so Happy Metal, weißt du, so ein bisschen abwertend und da schlägt das halt auch rein, ja, in die Kerbe, ganz klar.
Die habe ich dann immer im Winter, wenn ich dann meine Black Metal
Platten rauskram. Wenn du noch wieder mit Corpse Paint hier durch Beckum läufst. Nee, aber jetzt auch, ich weiß gar nicht, ich hatte in der, ich hatte ja so eine kleine Feedback-Folge gemacht als Sommerspezial auch und da bin ich auf einen Kommentar von Sacred Heart eingegangen und da habe ich ja auch gesagt, dass die das für mich auch nie wieder erreicht haben nach den ersten beiden, das, was die halt erreicht haben, dieses Feeling, dieses wirklich großartige, meisterhafte, was Tobias sammelt, wenn man mal ehrlich ist, hier geschafft hat, da sind die für mich nie wieder dran gekommen. Also die anderen Aventasia-Platten sind auch gut, keine Frage, The Scarecrow, die nächste, aber eine ganz andere Nummer.
Ja,
ne? Also,
das war halt schon was anderes. Ne? Ja. Damit hat er was Einmaliges geschafft und das wurde bis dato weder von ihm, finde ich, noch von irgendeiner anderen Band so auf diesem Niveau bis heute erreicht.
Und dann eben die ganzen wirklich geilen Songs, da ist wirklich nicht eine schwache Minute drauf, jetzt auch in der Vorbereitung. Ich habe das so oft gehört wie kaum eine andere Platte. Ich war wieder 19 im Geiste, als ich die gehört habe. Und also natürlich ein bisschen Nostalgie mit drin, aber ich habe da keine Angst vor. Für mich sind da 10 Hexenhämmer ohne Frage. So, das ist ein absolutes Meisterwerk. Das sollte sich jeder geben, auch wenn man vielleicht nicht so ganz viel mit Power Metal anfangen kann. Gib dem mal eine Chance. Da sind wirklich, wirklich großartige Dinger drin. Und ich hätte mich gefreut, wenn man es dabei belassen hätte. Also, was hätte dagegen gesprochen, dem Ding einen anderen Namen zu geben und dann weiterzumachen?
Ja, das, ne? Denke ich mal, hätte man durchaus für künftige Sachen auch machen können. Aber ich meine, da war nun mal ein bekannter Name, dann darauf aufzubauen, ist auch legitim. Es ist ja auch bei dem, was er danach gemacht hat, insgesamt thematisch ja auch nicht so weit weg. Und auch diese Zusammenarbeit mit Stars, das ist so ein bisschen weiter weggegangen von dem, was Edguy machen. Das ist ja auch ganz gut, weil hier war die Trennlinie noch nicht so klar in der Art der Musik. Es wäre vielleicht mit der Band Edguy an sich alleine so nicht möglich gewesen. Es hat schon sehr von den Gastauftritten gelebt. Also ich meine jetzt nicht das musikalische Können der Band, aber so diese Gastauftritte der Sänger vor allem. Und das war für ihn dann vielleicht auch nicht Edguy und etwas, wo er alleine, sag ich mal, so ein bisschen den Finger drauf halten wollte. Und das zieht sich wie so ein roter Faden auch durch die neueren Avantasia-Veröffentlichungen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das steht irgendwie komplett für sich, diese ersten beiden
Alben. Also, ich meine, wenn man sich die jetzt nimmt, die erste und die aktuell letzte, die Here Be Dragons, die sicherlich auch keine schlechte Platte ist, ein paar wirklich fantastische Songs auch drauf. Aber das ist einfach eine ganz andere Art von Musik. So, das ist, es hat sich so vom Gefühl her immer mehr an Irion angenähert, was nicht schlecht ist. Ich mag Irion auch sehr, also finde das ein super Projekt. Aber das ist, irgendwie fehlt da so ein bisschen dieses Durchgängige, was man so auf diesen beiden Platten hatte, dieses Monothematische, ne, so diese Geschichte, die man da reingebracht hat und eben dieses Feeling. Also, ganz toll. Vielleicht noch ein bisschen naiv hier und da, aber einfach großartig.
Was ja auch so ein bisschen zum Charme beiträgt. Ne? Also ich finde, das passt ja auch einfach ganz gut zu dieser Power-Metal-Thematik an und für sich. Ne? Auch die Story, die dahinter steckt. Natürlich kann man sagen, es ist alles so ein bisschen pathetisch, aufgebauscht. Aber ich finde, das gehört auch einfach dazu. Das brauchst du auch einfach, um eine Platte so zu dieser Thematik zu machen.
Ja.
Da steckt so viel Liebe, so viel Detailverliebtheit, so viel drin einfach und es ist einfach charismatisch.
Mich wundert ein bisschen, dass man da nicht damals hier mal so ein Hansi Kürsch oder so mit reingenommen hat. Das hätte ja wirklich auch echt super gut dazu gepasst. Ne? Zumal man ja wirklich so einige Granden der deutschen Power-Metal-Szene
da vereint hat. Ja, ich meine, halt schon Michael Kiske und Kay Hansen.
Kay.
Okay. Vereins hier. Ne?
Ja, aber das hätte natürlich wirklich super gut gepasst, den vielleicht so als Vendroy oder so. Ach, was weiß ich. Keiner, ist auch egal. Ist kann man ja noch irgendwann mal bringen. Ja, tolles Ding. War ein schöner Ausflug in die Vergangenheit. Ist ja jetzt auch immerhin schon 24 Jahre alt, die Scheibe, bald ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel. Kommt mir jünger vor, wenn man so hört. Also ich finde die sehr gut gealtert.
Die ist zeitlos auf jeden Fall. Also gealtert ist sie gar nicht. Die ist immer noch das, was sie heute ist.
Das kann man auch so sagen.
Wenn du gute Power-Metal-Platten hörst, Die hat keinen Rost angesetzt.
Ja, das haben wir jetzt da gar nicht so gesagt, aber die Produktion und so, das natürlich über alle Zweifel erhaben. Das ist alles glasklar, das ist super. Das also wie Power Metal halt sein soll. Ne?
Ja, das klingt wie klingen muss.
Ja. Ja, war schön. Ich, ja klar, ich meine, heutzutage wird man sowas vermutlich nicht mehr entdecken, weil ich weiß gar nicht, wie es im Power Metal so aktuell aussieht. Ob da noch so viel so erscheint überhaupt.
Also bei den neueren Sachen, wo ich reinhöre, ja, sind gute Dinger bei, sind ja immer noch die alten Recken mit am Start. Es wird sich viel wiederholt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzten Jahre nichts Neues mehr entdeckt, was mich so gefangen hätte. Ich meine, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an der Zeit, ne? Aber ja, ich meine, haut gerne Tipps raus, liebe Hörer. So, ja, wir hören ja gerne mal in neue Sachen rein, wenn der sagt, das muss man mal in dem Bereich wirklich gehört haben. Das ist also mal innovativ.
Mir fallen da nur so Sachen halt ein, die dann so Gimmick-Bands eher sind, so Glory Hammer oder sowas, die dann zwar auch gute Scheiben machen, aber ja,
aber das ist mir immer so ein bisschen zu viel Comedy. So gut ich es manchmal auch finde, aber da muss ich so richtig Bock drauf haben, aber so ein Partylaune sein. Aber das geht irgendwie, also ich muss sagen, so eine Metal-Opera.
Und das zum Thema Abgrenzung, weil Edguy hat ja auch immer so diesen leicht schelmischen Touch drin gehabt, ne?
Ja, der Joker ist natürlich Bandmaskottchen.
Genau, und ja, ich meine Fucking with Fire und solche Nummern, habe ich mich heute noch drüber kaputt gelacht, dass die das Fire zensiert haben in dem Titel, da so Sternchen reingemacht haben. Und das ist natürlich, also ich weiß nicht, man kann es ernst nehmen. Ich glaube, es ist auch ernst gemeint, Avantasia. Aber natürlich ist es immer noch eine Fantasy-Story und es ist immer noch Power Metal und alles Pathos ohne Ende und ne, so ein bisschen so die Referenzen auf unendliche Geschichte habe ich ja auch schon gebracht, von wegen, ne, du musst ja hier die Fantasie am Leben erhalten, damit das Fantasiereich überlebt und so, ne? Aber es ist nicht so dieses, wir machen mal dumme Sprüche, Joker, Quatsch da drin. Das auf keinen Fall.
Da ist halt auch diesen harten Cut in der Thematik, warum das wahrscheinlich so mit Edguy nicht realisierbar gewesen wäre. Auch wenn du da ein paar Gastsänger mit reingenommen hättest. Aber das war schon irgendwie anders.
Ja. Ja, kommen wir zum Ende, wa? Mhm. War doch eine schöne Aufnahme.
Ja, schade so ein bisschen. Ne? Hat richtig Bock gemacht. War schön. Also, wie gesagt, da musstest du mich ja gar nicht lange überzeugen, über die Platte mal eine schöne Folge zu machen. Es hat mir ja sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Vor allen Dingen wieder so an unseren Wurzeln hier zurückzukehren, mit dir hier auch live zu sitzen, mal wieder eine Folge aufzunehmen und ein paar alkoholfreie Bierchen zu zischen.
Dann machen wir jetzt gleich auch noch, trinken wir gleich noch einen. Aber jetzt sind wir hier bei einer guten Stunde. Hätten wir eigentlich auch die zweite Platte noch hinten dranhängen können. Ne? Aber
so ein alte Verhaltensmuster wieder zu fallen.
Ach komm, machen wir noch eben. Nein. Nee, dazu habe ich die nicht gut genug vorbereitet, aber können wir zeitnah gerne irgendwann machen.
Ja, lasst uns ein Feedback da, wie euch das gefallen hat und dann würde einer Fortsetzung ja wenig entgegenstehen.
Genau, gerne hier wieder an gleicher Stelle. Leute, ich verabschiede mich, überlasse dem Mattes das letzte Wort und sage in guter alter Manier schon mal Metal off.
Ich darf ja nicht mehr so oft, aber ich werde es genießen. Metal off, liebe Leute.